Bridgerton ist ein durchschlagender Netflix-Erfolg und dort die zweitmeistgesehene Serie. Wir erforschen, was die Serie so beliebt macht und welche großen Pläne der Streamingdienst noch damit hat. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo ihr über alles informiert werdet, was so in der Streaming-Welt los ist. Und da wollen wir uns heute einer ganz besonderen Serie widmen, die nämlich richtig erfolgreich ist und die wir bisher noch gar nicht so viel besprochen haben. Aber jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Und damit ich das nicht allein tun muss, habe ich mir einen ganz besonderen Gast hier eingeladen, die vielleicht manche von euch noch kennen, wenn ihr alle Folgen gehört habt. Die war nämlich schon beim Grey's Anatomy Podcast dabei. Unsere Social Media Chefin Melanie Schöppe. Hallo Melle.
Hi Esther.
Ich freue mich sehr, dass du mit mir über Bridgerton reden willst. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg. Und ich glaube, ich kann von uns beiden behaupten, dass wir das ziemlich gern geguckt haben, oder?
Ja, definitiv. Und halten da auch irgendwie die Fahne hoch im Büro, kann man ja auch mal sagen.
Ja, das stimmt. Weil wir mussten echt suchen, um auch jemanden zu finden, der das mit uns besprechen möchte. Weil das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Aber weil das wirklich so ein großer Erfolg ist, wollen wir da heute mal drüber reden. Aber bevor wir uns da ganz ins Thema stürzen, hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor.
Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Melle, jetzt kann es ja sein, dass wir auch ein paar ZuhörerInnen haben, die noch nie was von Bridgerton gehört haben. Soll ja vorkommen. Vielleicht wollen wir einfach mal einsteigen und du erzählst uns, worum es in dieser besonderen Serie überhaupt geht.
Ja, gerne doch. Also Bridgerton erzählt die Geschichte der Geschwister Bridgerton im England Anfang des 19. Jahrhunderts. Interessant ist bei dieser Familie, die werden nach alphabetischer Reihenfolge benannt. Also wir haben Anthony, Benedict, Colin, und ich muss ein bisschen ablesen, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory und Hyacinth. Und das Wichtigste in dem Leben dieser High Society ist die Hochzeitssaison. Also folgen wir den Kindern der Familie Bridgerton auf der Suche nach einem Lebenspartner oder Lebenspartnerin und hoffentlich auch der großen Liebe. Das ist natürlich dann auch immer so ein wichtiges Thema. Heiraten aus Pflicht oder heiraten aus Liebe. Und nebenbei begegnen wir natürlich auch verschiedenen anderen Charakteren, Featheringtons, der Queen, aber vor allem auch Lady Whistledown, die so das adlige, altertümliche Gossip Girl ist und uns die dunkelsten Geheimnisse der High Society näher bringt.
Das hast du aber schön zusammengefasst.
Danke.
Und ich finde es auch wirklich super, dass diese Serie einfach mal alle alphabetisch durchnummeriert hat, weil dadurch kann ich mir echt immer merken, wer älter ist, wer in welcher Reihenfolge geboren wurde. Das erleichtert das schon, den allen zu folgen, weil es natürlich dann wirklich ein sehr großes Ensemble ist, wenn eine Familie erstmal 8 Kinder hat und die dann alle auch noch Interaktionspartner, die in der Serie auftauchen.
Das stimmt.
Bridgerton ist eine Serie, die aus dem großen Shonda Rhimes-Deal mit Netflix entstand. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, Melle, die Frau kennst du sicherlich.
Ja.
Die ist ja eine Größe im TV-Geschäft, unter anderem als Serienschöpferin von Grey's Anatomy bekannt. Oder auch, was hat sie noch gemacht? How to Get Away with Murder. Genau. Und die hat 2017 sich da auf einen Deal mit Netflix eingelassen, dass sie ganz viele Serien für die produzieren will und auf die Beine stellen. Sie ist dann also nicht immer Schöpferin, aber hat da schon ihre Finger mit im Spiel. Und ich glaube, Bridgerton war sogar das allererste davon. Und zuletzt kam da zum Beispiel Inventing Anna auch zu uns, wo sie auch das maßgeblich mitbestimmt hat. Und ja, da hat sie sich dieses Bridgerton-Format geschnappt, aber es wurde von dem Showrunner Chris Van Dusen nicht einfach nur so ausgedacht, sondern da gibt es auch eine Vorlage, oder Mille?
Genau, also es basiert das Ganze auf 8 Büchern, die sich, wie auch die Serie, so ein bisschen immer fokussieren auf eins der Kinder, die wir eben schon erwähnt haben. Wahrscheinlich noch stärker als die Serie. Ich muss gestehen, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich bin gerade sehr... Ja, es klingt sehr verführerisch, die jetzt doch nochmal zu lesen. Julia Quinn, was ja auch nur ein Pseudonym ist von Julie Pottinger.
Ach, das wusste ich auch noch gar nicht.
Also ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber das muss ich tatsächlich mal nachgucken. Aber das hatte ich gestern nochmal so gefunden. Genau, und das basiert immer dann oder fokussiert sich immer auf eins dieser Kinder.
Ja, ich habe die Bücher auch nicht gelesen, muss ich zugeben. Ich habe immer nur die Cover gesehen und dachte, ist mir vielleicht ein Ticken zu palpig dann doch. Also man kennt ja so diese Romance-Cover, wo dann Leute sich verschlungen irgendwie umarmen oder so. Ja, so dramatisch ist es jetzt nicht auf den Covern, aber ja, geht schon in die Richtung. Aber wenn jetzt so eine Serie darauf beruht, bin ich natürlich doch interessiert, aus welcher Richtung da eigentlich die ganze Materie kommt, mal zu sehen. Na, mal gucken. Vielleicht machen wir mal einen Buchclub auf, Männer, und dann tauschen wir uns aus, wie wir Band 1 oder 2 fanden.
Definitiv.
Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Bridgerton ja ein riesen Netflix-Erfolg ist. Das kann man ganz konkret in Zahlen festmachen. Also, wenn man auf die Moviepilot-Bewertung schaut, ist da eine 6,5 jetzt nicht das höchste, was man jemals gesehen hat. Aber die Viewerzahlen von Netflix, die sprechen dann eine ganz andere Sprache, dass wirklich sehr viele Leute das gucken. Sie gilt als zweiterfolgreichste Serie, die bei Netflix gestreamt werden kann. Die erste Staffel war ganz lange an der Spitze der erfolgreichsten Serien. Also die meisten Haushalte haben es gesehen, die meisten Stunden dieser Serie wurden konsumiert von den Menschen da draußen. Bis letzten Herbst dann Squid Game kam. Ich glaube, es gibt nichts, was weiter von Bridgerton entfernt sein könnte als Squid Game.
Ja, das stimmt.
Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich jetzt so, dass sie nicht mehr auf Platz 1 sind, aber weiterhin Rekorde einfahren. Also nach dem ersten Jahr, also der ersten Staffel, nur um euch mal ein paar Zahlen zu nennen, waren es zum Beispiel 68 Millionen Haushalte, die es gesehen oder zumindest mal angespielt hatten. Und in 76 Ländern war es mal zwischenzeitlich auf der Platz 1 gewesen. Netflix ist ja so ein riesen internationaler Markt. Insofern ist es dann immer interessant, wie viele Länder sich dann tatsächlich auch für ein Format interessieren. Und da kamen dann natürlich noch viel mehr Haushalte dazu im Laufe der Monate. Man gucken ja nicht alle, wie wir das immer sofort am Anfang, wenn es raus ist und wir denken, wir müssen es durchbingen. Und jetzt die zweite Staffel hat tatsächlich auch schon ordentliche Erfolge eingefahren. Das wurde nämlich am Eröffnungswochenende 163 Millionen Stunden geschaut. Das ist natürlich jetzt so eine Zahl, die kann man überhaupt nicht einordnen. Aber wenn man das ein bisschen haben will, dann kann man sagen, es ist das erfolgreichste Startwochenende einer englischsprachigen Serie. Da kommt dann natürlich wieder, also Squid Game nicht, jetzt Squid Game wurde ja erst so ein Hype, aber es gibt natürlich noch andere fremdsprachige Serien. Ich glaube, wahrscheinlich Haus des Geldes, die dann noch ein bisschen mehr bieten können. Aber ja, die beste englischsprachige Eröffnungswochenendsserie hat's jetzt diesen Rekord aufgestellt. Und ja, das ist schon ganz beachtlich. Und dieser Erfolg hat dann auch, was ich sehr witzig fand, gleich nach der ersten Staffel etwas resultiert, was irgendwie auch sehr bezeichnend ist, dass Netflix da sehr an diese Serie glaubt. Die haben nämlich ein eigenes Studio gebaut. Hast du davon schon gehört, Melle?
Nee, da kannst du gerne mal was von mehr zu erzählen.
Also als sich abzeichnete, dass die so richtig erfolgreich waren, haben sie nicht erst nur Staffel 2, sondern auch gleich 3 und 4 noch bestellt. Und gesagt, ja, passt auf, dann bauen wir jetzt ein Set auf, was wir die ganze Zeit nutzen können, also wo wir was richtig rein investieren. Und das steht jetzt, glaube ich, irgendwo in England und wird dann fleißig auch genutzt.
Ja, dann können sie ja direkt weitermachen. Also ich kann es gar nicht abwarten, dass die nächsten Staffeln kommen.
Ja. Nur ist natürlich die große Frage, wie erklären wir uns eigentlich diese Beliebtheit dieser großen romantischen Serie? Da kann Netflix noch so viele Zahlen veröffentlichen. Hast du eine Vermutung, Melle, warum so viele Leute das schauen wollen?
Naja, es hat halt erstens mal auch diesen Abstand von der aktuellen Realität. Also es ist so eine weit entfernte Vergangenheit, die ja irgendwie so stattfand, aber so weit weg ist, dass es auch nicht, du hast keine Großeltern oder so, die dir davon erzählen können. Es ist nicht unbedingt mit etwas Schlimmem Historischen verbunden, sondern es ist weit genug weg, um fantasievoll zu sein. aber sehr realitätsnah. Und es verbindet dann, also für mich dann auch immer doch noch diesen Klischee-Gedanken, vielleicht, oh, ich will mal Prinzessin sein. Vielleicht so ein bisschen so im Herzen. Und wir hatten ja schon den Podcast zu Grey's Anatomy und es ist wieder Shonda Rhimes dabei. Es ist immer dieses, im Englischen sagt man dieses Pulling at one's heartstrings, also wirklich so in den Fasern des Herzens ziehen. Und das, finde ich, bringt Bridgerton auch sehr gut rüber. Also man hat irgendwie eine realitätsnahe Geschichte, weil es auch einfach um die Urgefühle von Menschen geht. Aber es ist in so einem fantasiereichen Rahmen, der irgendwie ja noch in die Geschichte der Menschheit passt, aber weit genug weg ist. Weil ich meine, keiner geht darauf ein, was die hygienischen Zustände zu den Zeiten waren. Oder wir haben nur ein bisschen was mit Eloise vielleicht, die auch wirklich diese Ungerechtigkeit von Frauen und Männern zum Beispiel in der Gesellschaft widerspiegelt. Aber ja, es ist eine romantisierte Sichtweise auf eine Vergangenheit, die einfach mit den Gefühlen so spielt von den Zuschauern. Und das finde ich toll.
Ja, also man kann auf jeden Fall ganz viele Gefühle haben, wenn man das guckt. Das denke ich auch, da gehe ich voll mit. Ich würde auch sagen, du bist da auch einer Sache auf der Spur, wenn du sagst, es ist einerseits traditionell, aber doch irgendwie so modern ansprechend, weil das wirklich für mich so eine ideale Kombination ist aus so ein bisschen der Jane Austen-Ära, also 1800 noch was, so Anfang des 19. Jahrhunderts. Und gleichzeitig halt so super moderne Konzepte, die wahrscheinlich in Gossip Girl oder sonst wo schon aufgearbeitet wurden, dass man so ein bisschen Tratsch hat und ein bisschen so unterschiedlichste Liebesgeschichten, wie die sich so entfalten können. Also zum Beispiel jetzt die erste Staffel war ja, dass zwei Leute sich zusammentun und nur so tun, als wären sie zusammen, um dann ihre Liebe zu finden. Und das war ja dann schon das Konzept, was man in unzähligen anderen Filmen, wie zum Beispiel zuletzt in To All the Boys I've Loved Before gesehen hat, also auch in völlig modernen Sachen. Oder wir haben dieses jetzt in Staffel 2, sie lieben sich, sie hassen sich Prinzip, was wir ja auch aus Stolz und Vorurteil oder Shakespeares widerspenstiger Zähmung oder so kennen. Und es sind halt so ein bisschen, klar sind es irgendwie Tropen, also so gewisse Themenkomplexe, die man immer mal wieder in so romantischen Erzählungen findet, aber warum muss jetzt das romantische Rad neu erfunden werden, wenn man das dann so spritzig und frisch dann doch irgendwie in so einer, ja, in so einem historischen Setting wieder aufarbeiten kann?
Und wie du ja auch sagst, mit dem Verbinden des Traditionellen und dem Modernen spiegelt sich ja auch in ganz vielen anderen Punkten wieder, die ja bestimmt heute nochmal zu sprechen kommen. Aber allein die Popsongs, die ja dann klassisch wieder dargegeben werden.
Auf jeden Fall, das ist auch ein gutes Beispiel.
Ja, das hat so ein, kommt so schön zusammen in dem Ganzen.
Ja. Also ich würde auch sagen, es ist so eine richtige Romantik-Wohlfühlserie und wahrscheinlich deshalb haftet der Serie natürlich ganz klar auch dieses, was wir eigentlich immer vermeiden, zu sagen, so Frauenserien-Etikett an. Also dass wahrscheinlich, ich vermute auch einfach, dass wahrscheinlich mehr Frauen als Männer diese Serie gucken. Zumindest als die zweite Staffel rauskam, habe ich mit ganz vielen Leuten und Freundinnen gesprochen, die meinten, oh, ich gucke das jetzt mit meiner Mama. Da werden dann die Frauengenerationen da zusammengeschweißt. Aber ja, dieses häufig Verdammende so ein bisschen, was der Romanze anklebt, dass man sagt, das ist ja nur so leichte Unterhaltung und so seicht oder so, finde ich eigentlich schade. Und ich mag eher diesen Begriff, den ich jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder auch im amerikanischen Raum gesehen habe, dass Leute das als Self-Care bezeichnen. Hast du das schon mal gehört, Melle?
Tatsächlich noch nicht so sehr, aber ich folge diesem Prinzip. Also das würde ich unterstreichen. Ist ja auch, dass man sagt, man geht immer wieder zurück auf Serien, die man eigentlich schon in- und auswendig kennt, so die Comfort-Serie und so weiter und so fort. Und dementsprechend, da passt das ja vollkommen rein, Self-Care. Ja.
Genau. Also diese Selbstfürsorge, Self-Care, genau. Warum soll man sich da schlecht fühlen, wenn man einfach mal eine Serie braucht, die macht, dass man sich gut fühlt. Genau. Und man kann sich da gleichzeitig ja genau ein bisschen reinlegen und unterhalten werden. Und warum ist diese Form der Unterhaltung dann zum Beispiel weniger anspruchsvoll oder was auch immer als jetzt Action oder irgendwas anderes, könnte man ja genauso verdammen. Und das wollen wir natürlich nicht tun, sondern sagen, das hat auch eine sehr schöne Berechtigung hier. Nun ist eine große Besonderheit, die an Bridgerton festzustellen ist, dass die Serie sehr divers daherkommt. Also wir sind zwar im England des eingehenden 19. Jahrhunderts angesiedelt, aber die Menschen, die da rumlaufen, spiegeln jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt die Realität, wie sie wirklich war, wieder. Also dass wir auch schwarze Lords und asiatische Ladies und sowas alles haben. Ich weiß auch, dass das in den Büchern nicht so angelegt ist und dass die Serie das jetzt einfach von sich aus bestimmt hat. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr spannend. War das was, woran du dich erst gewöhnen musstest, Melle?
Ich meine, es wäre falsch zu sagen, es fällt einem nicht auf, weil das ist genau der Punkt, weißt du, so, keine Ahnung, ich sehe keine Farbe, ist irgendwie so ein mhm. Dann siehst du auch nicht die Probleme, die dahinter stecken. Also ist es was, was auffallen soll, was ich aber sehr cool finde. Ich meine, es ist einfach davor herzureden als weiße Person, ja, finde ich toll. Ich hoffe, es wird auch von jedem so empfunden, der oder die sich da repräsentiert fühlt vielleicht. Ich finde es aber vor allem auch toll, dass es einfach kein Thema ist. Also es wird ja nicht, keiner wird mit Vorurteilen behaftet in der Serie aufgrund des Aussehens dahingehend oder es wird als überraschend angesehen, sondern es ist einfach so. Ja, es ist historisch nicht so, wie es war wahrscheinlich, ja, aber es ist einfach ein fester Teil und wie du ja eben schon meintest, wir haben eine schwarze Queen, der Duke Simon, aus der ersten Staffel, jetzt die Sharma-Familie aus Indien, das wird einfach integriert und ist halt nur dahingehend ein Teil der Storyline, ah, du bist gereist oder du kommst von dort und dort und nicht, dass das Aussehen tatsächlich die Rolle spielt.
Ja, ja. Und ich habe auch vor kurzem die erste Staffel dann nochmal geguckt, bevor die zweite kam und mich wieder darüber gefreut, dass diese ganze Thematik, das ein bisschen zumindest zu erklären, weil manche Serien machen es ja und sagen einfach, das ist jetzt so, das muss nicht hinterfragt werden, dass erst in Folge 4 wirklich so ein bisschen einfach ein kurzer Ansatz zumindest geliefert wird, zu sagen, also wir befinden uns jetzt in dieser fiktiven, alternativen Realität, wenn man so will, weil der König sich in eine schwarze Frau verliebt hat und die jetzt die Königin geworden ist. Und da wird dann einfach auch kurz angesprochen von der Lady Danbury, die Mentorin von Simon, ihm gegenüber, dass die Gesellschaft jetzt so ist, eben wegen dieser Königin. Und das reicht mir dann auch völlig aus, so als Hintergrund, der abgeliefert wird, um das auch gut annehmen zu können. Und finde ich halt schön, wie das so fast schon nebenbei erklärt wird, ohne da jetzt eine große Sache draus zu machen.
Genau, finde ich auch.
Dann sind wir uns ja einig. Bin gespannt, wer da noch alles so reinkommt in den kommenden Staffeln. Ich würde an dieser Stelle einmal ganz kurz eine Spoilerwarnung jetzt aussprechen. Also wenn ihr vielleicht jetzt Bridget einfach mal anfangen wollt und noch gar nichts davon gehört habt und nicht weiter wissen wollt, was so im Konkreten noch passiert, dann macht das jetzt. Aber wenn ihr spoilerresistent seid oder selbst schon reingeschaut habt, dann hört gerne weiter. Wir werden jetzt nämlich ein bisschen über Lieblingsfiguren reden. Da laufen ja so viele Leute rum, die alle so toll sind, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, ich habe vor der zweiten Staffel auch einen ganzen Stammbaumartikel erstmal schreiben müssen, um wieder mich zurechtzufinden, wer jetzt wer ist und mit wem verbandelt und welche Verbindungen da hervorgehen. Das hat auch Spaß gemacht. Aber ich frage dich einfach mal, Melle, von diesem großen Ensemble, hast du da eine oder mehrere Lieblingsfiguren?
Definitiv. Vielleicht ist es da auch die Figur, mit denen man sich am ehesten identifizieren kann. Und bei mir wäre es eine Mischung aus Penelope und Eloise. Also das sind meine Lieblingsfiguren. Vielleicht auch dahingehend, dass sie noch nicht so komplett im Fokus standen. Ich also weiß, die werden noch länger Teil der ganzen Serie sein, weil wir haben ja auch immer mal Figurenwechsel. Aber Penelope und Eloise, finde ich, sind meine Lieblingsfiguren.
Dann erzähl doch mal erstmal kurz was zu Eloise. Wer ist das überhaupt und warum findest du sie so gut?
Eloise ist dann die viertälteste, A, B, C, D, fünftälteste, oh Gott. Siehst du, aber das kann man gut jetzt abzählen mit den alphabetischen, ja, ja. Mit der alphabetischen Reihenfolge. So. Das fünfte Kind der Bridgerton-Familie und die kann eigentlich gar nichts mit diesem Debütanten in Hochzeitssaison-Ding anfangen. Sie will für sich selbst denken, sie liest gerne, sie ist diejenige, die vielleicht das, was man gerne mal als schwarze Schaf der Familie betiteln will, also die sich äußert gegen die Ungerechtigkeit, die sie sieht in dieser Gesellschaft und folgt nicht so unbedingt den Traditionen. Das merkt man allein auch an ihrer Haltung und ihren Blicken. Und in der zweiten Staffel ist sie eingetreten in diese Hochzeitssaison, aber will nicht mit den Leuten tanzen, faked die Namen auf ihrer Tanzkarte, damit sie nicht mit Typen tanzen muss, auf die sie keine Lust hat. Also sie nimmt kein Blatt vor dem Mund, sie spricht das aus, was sie will und setzt sich dafür ein.
Ja, sie ist ein bisschen die moderne Frau, könnte man sagen, da in dem Ensemble der vielen Damen, die alle eine gute Partie machen wollen, und ihr liegt das gar nicht. Ja, deshalb ist sie tatsächlich auch eine meiner Lieblingsfiguren, muss ich gleich dazu sagen. Eloise ist toll und auch so mit ihrer Freundschaft zu Penelope, was da natürlich ein schönes Duo einfach ausmacht. Und du meintest, Penelope ist auch eine deiner Lieblingsfiguren.
Ja.
Sag doch noch mal kurz was zu ihr.
Penelope ist aus der Familie Featherington, das ist also die Nachbarsfamilie der Bridgerton, aber wie du ja eben schon meintest, die engste Freundin von Eloise, und die beiden sind wahrscheinlich zusammen aufgewachsen. Sie ist aber auch verbunden, zum Beispiel Penelope hat was über für Colin, Eloises Bruder, und sie wird gerne als das Wallflower, das Mauerblümchen bezeichnet. Was ihr aber auch ein bisschen Vorteile verschafft, weil, ich meine, wir sind jetzt im Spoiler-Teil, ja?
Ja.
Am Ende der ersten Staffel wird direkt verraten, dass Penelope Lady Whistledown ist. Also unser Gossip Girl in dieser
Welt. Die große Enthüllung am Ende von Staffel 1, ja.
Genau, also sie ist sehr wichtig. Ich meine, in der zweiten Staffel, da sieht man dann auch, was das für Probleme mit sich bringen kann. Und ich bin gespannt, wie es dann jetzt weitergeht in den nächsten Staffeln. Ich denke, also es gibt ja ein Buch, was sich mit ihrem Geheimnis beschäftigt. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich der nächste Schritt ist in der Geschichte, bei der Serie auch. Und ja, also sie ist wichtig für das Ganze, auch wenn sie vielleicht in dem gegenwärtigen Geschehen dieser Welt nicht so auffällig ist.
Aber umso schöner, dass sie dann jetzt ihre Bühne auch kriegt. Und klar, selbst wenn sie sozusagen in der Gesellschaft eher im Hintergrund steht, ist sie dann ganz klar eine der Hauptfiguren und sogar noch wichtiger als manche der 8 Bridgerton-Geschwister. Also wenn ich da an so Leute wie Francesca denke, da muss ich immer überlegen, wie sieht die nochmal aus? Ja. Die kam nur in ein paar Folgen bisher vor, war irgendwie immer abwesend woanders unterwegs, was ja auch okay ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel noch an Gregory oder Hyacinth, die zwei Jüngsten, denken, das ist halt auch clever gelöst, dass die wahrscheinlich noch so jung sind, dass die nicht so viel drehen dürfen und deshalb immer mal im Hintergrund rumstehen oder rumlaufen. Aber jetzt natürlich auch älter werden, während Bridgerton weitergedreht wird. Insofern denke ich schon, dass die an den DarstellerInnen festhalten werden und die dann irgendwann alt genug sind, um ihre eigene Liebesgeschichte zu kriegen am Ende.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, hast du schöne Lieblingsfiguren rausgesucht, da gehe ich auch voll mit. Ich würde auch noch Kate ins Rennen werfen, die ja jetzt erst in Staffel 2 als neue Hauptfigur dazugekommen ist. Und ich liebe sie. Sie ist so, sie ist so toll, sie ist so ein bisschen kratzbürstig und gleichzeitig kann sie das gut vermitteln, einerseits zu sagen, ja, ich will meiner Schwester irgendwie nur das Beste verschaffen, aber andererseits hat sie natürlich auch ihre eigenen Träume und Wünsche. Und gespielt wird sie ja von Simone Ashley, die du wahrscheinlich, wenn du Sex Education gesehen hast, aus Sex Education kennst. Also da wächst dann die Netflix-Familie auch ab und zu mal in andere Serien über. Und Simon Bassett, Duke of Hastings aus Staffel 1, mochte ich natürlich auch sehr gerne.
Ja.
Der war ein super Love Interest auch für Daphne. Die haben ein tolles Paar abgegeben.
Das stimmt wohl, ja.
Wenn du sagen müsstest, ja?
Ich wollte gerade sagen, Simon, da sprichst du ja was Interessantes an. Aber ich will dir deine Frage jetzt vorweg nicht nehmen.
Genau, da kommen wir gleich noch zu. Das ist ja natürlich noch eine interessante Sache. Kurz vorher wollte ich noch fragen, wen von den Bridgerton-Brüdern findest du denn am interessantesten? Also da haben wir ja nur drei. Anthony, Benedict oder Colin?
Ich glaube Colin. Einfach aufgrund der Tatsache auch, dass wir jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen haben. Also Anthony war jetzt in der zweiten Staffel der Fokus. Benedict fällt ein bisschen runter. Also der hat nicht so viel Substanz für mich jetzt. Der ist nebenbei, der ist nett, der supportet gerne auch mal Eloise zum Beispiel, der hat immer mal einen guten Spruch auf Lager. Gregory klammer ich da mal komplett aus, wie du eben meintest, von den Kleinen bekommt man nicht so viel mit. Colin, der hat immer doch eine interessante Nebengeschichte. In der ersten Staffel war es die mit Penelopes Cousine, Miss Thompson, also Marina Thompson.
Marina, ja, die schon schwanger war und fast geheiratet hätte.
Genau, und damit Penelope das erste Mal das Herz gebrochen hat. Und dann in der zweiten Staffel kommt er wieder und war auf Reisen, hat sich wiedergefunden oder hat sich gefunden, aber ist immer noch ein bisschen auf Suche. Und dann eigentlich erst durch den Besuch bei Marina wird er drauf gebracht, dass sein Glück doch eventuell ganz nah vor seinen Augen ist, nämlich Penelope. Und aber da gibt es dann auch immer so Situationen, also wenn er sagt, Er hat abgeschworen von den Frauen und Penelope fragt ihn, ach so, du hast kein Interesse mehr an Frauen, und dann, aber ich bin eine Frau. Und er sagt, ja, aber du zählst nicht, du bist Penelope. Ja, ja. Oh mein Gott, mein Herz.
Und dann ja am Schluss auch diese Szene, wo er seinen Freunden gegenüber sagt, ja, sowas wie, ich könnte mit irgendwie, hat kein romantisches Interesse, ja, an, ich weiß gar nicht mehr, wie der genaue Wortlaut war. Aber
also ja, die reden ja immer, also ich habe es auf Englisch in der Originalversion geschaut, dann ist ja immer dieses Courtship und so, also nein, ich bemühe mich nicht darum, mit ihr in eine Beziehung zu treten, ja. Und dennoch schützt er sie. Und dann gibt es immer diese Momente, du bist mir aber sehr wichtig. Und wenn du mich so sehen kannst, warum kann ich mich dann nicht so sehen? Also dieses, ihm ist bewusst, dass sie ihn irgendwie aufbaut und ihm gut tut. Aber es wird dahingehend dann auch halt spannend, wenn er vielleicht das Geheimnis erfährt von Penelope und was das dann bedeutet.
Ja, ich denke, da wurde tatsächlich jetzt schon viel aufgebaut, was jetzt langsam mal eingelöst werden muss. Insofern hast du völlig recht, dass zum Beispiel Benedikt jetzt auch eher noch so am Rande existiert, obwohl er schon eine Hauptfigur ist. Andererseits hätte ich das jetzt auch gesagt von Anthony. Also der war in der ersten Staffel schon da und präsent, aber für mich wurde auch erst richtig jetzt in Staffel 2 wirklich interessant. Und das ist ja ein vielversprechendes Zeichen, dass man sagen kann, dieses Prinzip geht auf, dass wir die Hauptfiguren Verschiebung einführen und sagen, jetzt rücken wir den in Fokus und schauen mal, was passiert.
Wie sieht's bei dir aus?
Inzwischen würde ich jetzt sagen Anthony, aber ja, wahrscheinlich, weil ich eben gerade Staffel 2 gesehen habe. Mal gucken, was da noch kommt. die Featheringtons sind natürlich aber auch eine interessante Familie. Da haben wir jetzt ja schon über Penelope kurz gesprochen, die natürlich die sympathischste von allen da ist in der Familie von, ich sag mal irgendwie, die kommen immer so vor wie Aschenputtels Stiefmutter und ihre Stiefschwester.
Definitiv.
Obwohl sie natürlich alle eine Familie sind. Und in der ersten Staffel fand ich sie noch recht schematisch so, wie sie auftreten. Sie sind halt so die zickigen, bösen Gegenspieler, sag ich mal. Wenn man die guten Bridgertons hat, dann hat man so die intrigierenden Featheringtons. Aber das hat die Staffel 2 für mich zumindest jetzt ein bisschen aufgeweicht. Weil die hatten ja diesen Schicksalsschlag, dass am Ende von Staffel 1 der Vater ermordet wurde. Wurde zwar so wie ein Selbstmord dargestellt, da wegen diesem ganzen Spielbetrug. Und dass sie jetzt einen neuen haben, diesen entfernten Cousin Jack, der da ankommt und sozusagen das Haus und die Familie übernehmen will. Und da habe ich zum ersten Mal auch so eine Art Respekt jetzt bekommen für die Mutter, Portia Featherington, die dann ja doch irgendwie nur das Beste für ihre Töchter will. Also sie geht die komplett falschen Wege dafür, indem sie da die eine in irgendein, weiß nicht, Gewächshaus schubst und dann dafür sorgt, dass die Leute sie mit einem Mann allein finden und sagen, jetzt müsst ihr heiraten. Aber zumindest konnte ich jetzt ihre Motivation ein bisschen besser auch nachvollziehen in Staffel 2.
Das stimmt wohl. Also sie ist wirklich intrigant, aber eigentlich hat sie das Wohl der Töchter im Sinne.
Was sagst du zur Queen? Die ist ja eher so eine exzentrische Gestalt, die immer mal irgendwelche Anstöße gibt, damit die Handlung in eine andere Richtung springt oder auch zu sehen ist, wie sie da so ein bisschen regiert oder unterhalten werden will.
Ja, ich finde sie so ein bisschen die Verkörperung der ZuschauerInnen. Also ich will ja auch entertained werden vielleicht so ein bisschen. Also in diesen Momenten, wenn sie so ist, ja, aber ich will jetzt rausfinden, wer ist Lady Whistledown. Also man ist immer so ein bisschen, obwohl ich es weiß in dem Moment ja schon, finde ich das sehr spannend, diese Wege zu gehen. Ich finde sie sehr amüsant. Es ist einfach cool, dass dann auch so die verschiedenen Facetten zu sehen von ihr. Und genau, ja, ich würde halt sagen, es ist immer so ein bisschen dieses, ich möchte unterhalten werden und ich möchte dir jetzt hier das mal auf den diese ganze Tromborium da aufbauen und eine riesen Hochzeit feiern oder dies und das und jenes. Aber sie hat natürlich auch so ein bisschen ihre Geheimnisse, die ja nicht böse sind, aber mit dem König, was ja in jeder Staffel dennoch so ein bisschen
angedeutet wird. Ja, ne? Ja, genau. Ja. Das finde ich auch stark, dass sie dadurch eben nicht so zur Witzfigur oder irgendwas wird, sondern schon auch ihre Tiefe erhält, dass da im Hintergrund halt dieser Mann ist, den sie liebt oder auch geliebt hat, was auch immer, und der jetzt einfach krank ist und man weiß nicht so richtig, was er hat. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es da eine Erklärung für gibt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Es war ein komplizierter, ein Symptom, irgendwas mit A. Müsste ich nochmal nachgucken. Also gibt es tatsächlich schon Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben und zu sagen, der ist nicht nur dement, sondern hat irgendwie eine konkrete Krankheit, kann man in der Zeit natürlich auch noch überhaupt nicht einordnen. Da gab es ja noch nicht so ganz konkrete Diagnosen zu bestimmten Krankheiten, die heute ganz genau erforscht sind. Aber nichtsdestotrotz, genau, finde ich das auch spannend, dass sie da ein bisschen Tiefe bekommt, weil das ist ja schon irgendwie so ein bisschen auch an die Regency-Ära angelehnt, die es in England gab, also wo dann einfach ein Regent die Macht übernehmen musste, weil halt der eigentliche König nicht zum Regieren gerade in der Lage war. Und das fällt dann einfach in die gleiche Zeit, genau, und nimmt das da auf. Ja. Aber ich find's auch witzig, als ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe und überlegt habe, wen von den Bridgerton-Geschwistern mag ich denn eigentlich am liebsten, konnte ich gar nicht sofort einen Finger drauf legen. Hab dann aber für mich auch festgestellt, ich mag es eigentlich am liebsten, wenn sie alle zusammen sind. Weil dann habe ich dieses Familiengefühl, dieses, oh, die sind alle so toll zusammen und verstehen sich und zoffen sich und sind auch wieder doch eine große Familie. Was ich zum Beispiel bei diesem Crockett oder was, wie die denn jetzt, Pell-Mell, dieses Spiel, wo man so Bälle durch den Garten schießt, festgestellt habe, dass mir das richtig, ja, ach, da wird mir warm ins Herz, wenn ich die alle zusammen sehe und ein bisschen shakern und Spaß haben.
Ja, es ist ja auch, wenn die zusammensitzen und dann irgendwas passiert ist, zum Beispiel nach der gescheiterten Hochzeit, gibt es lauter so Sticheleien gegeneinander und schnelles Hin und Her in den Dialogen, während du bei den Featheringtons, da sitzt irgendwie jeder nur rum und wartet auf irgendwas oder liest ein Buch. Aber bei den Bridgerton hast du wirklich dieses Hin und Her, das vielleicht ja auch eher realitätsnahere. Also ich habe zwei Schwestern und so sind wir auch irgendwie aufgewachsen. Onkel, Tanten, alle waren bei uns und dann war immer Chaos und alle durcheinander geredet. Das ist schon so ein realitätsnahes Familienleben, was im Grunde auch immer noch so ist.
Ja, ja, schön. Und das kann die Serie halt wirklich gut abbilden, in meinen Augen auch. Und deshalb macht sie auch so viel Spaß. Nun haben wir ja vorhin auch schon mal kurz angeschnitten, dass die Serie einen Hauptfigurenwechsel stattfinden lässt von Staffel zu Staffel, weil das auch einfach so in den Büchern angelegt ist. Würdest du sagen, das ist, jetzt nach zwei Staffeln hat man natürlich noch nicht viel Erfahrungswerte, aber das ist was für dich funktioniert hat? Oder hast du in Staffel 2 dann noch so ein bisschen dem alten Paar nachgetrauert?
Ich habe ihm nicht nachgetrauert. Also ich hätte gedacht, nach der ersten Staffel, ich habe die dann auch noch mal jetzt beide noch mal kurz vorher geschaut. Als ich es dann nochmal gesehen habe, dachte ich mir so, oh, okay, jetzt weiß ich ja. Ich meine, Daphne taucht ein bisschen auf. Man hätte ja auch mal noch Simon mal kurz vorbeischauen lassen können. Aber ich fand es eigentlich sehr gut gelöst. Aber, wie ich ja eben schon hatte, meine Lieblingsfiguren kamen noch nicht so dran. Wäre es jetzt vielleicht Anthony gewesen oder es wäre Daphne gewesen und jetzt wäre ich so, schade, die ist gar nicht mehr da, wäre es vielleicht ein bisschen anders. Ich finde es eigentlich ganz gut gelöst, weil es trotzdem innerhalb der Bridgerton-Familie diese Überschneidung ja doch noch gibt. Daphne kommt und es ist ja auch eine leichte Parallele der Geschichte von jetzt Anthony und Kate und Daphne und Simon, wie sie so zueinander dann gekommen sind und die jeweils anderen Geschwister sie dabei erwischt haben und was für ein Struggle damit so einhergeht. Und finde, das ist ganz gut gelöst. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es anders wäre, wenn jetzt meine Lieblingsfiguren schon dran gewesen wären und ich mich hätte schon verabschieden müssen.
Ja, ja. Ich finde es auf jeden Fall eigentlich einen total genialen Ansatz oder eine clevere Strategie, zu sagen, wir verschieben immer den Fokus, aber ihr habt natürlich eure Figuren weiterhin, die tauchen weiterhin auf, weil, sagen wir mal, wir hätten es jetzt immer um Simon und Daphne drehen lassen, die ganze Staffel, dann muss man wieder Eheprobleme anbringen und irgendwie dieses Glück zerstören, was so mühsam aufgebaut wurde. Und so ist es eigentlich der Inbegriff, sage ich mal, der Romanze, dass man sagt, ihr hattet eure Romanze in Staffel 1, ihr könnt jetzt euer Glück noch ein bisschen im Hintergrund zeigen in den restlichen Staffeln, aber wir können uns jetzt dem nächsten zuwenden. Und dann hat man halt immer wieder diesen Neuanfang einer Beziehung und das, was natürlich am spannendsten ist, in Liebesfilmen zu sehen, wie Leute zueinander finden.
Ja.
Und deshalb funktioniert es für mich tatsächlich gut, dieses Wechselprinzip. Aber eine Sache hat mich dann doch gestört an Staffel 2.
Und?
Ich nenne sie das Simon-Problem.
Okay.
Also wir sollten natürlich dazu sagen, der Darsteller von Simon, genannt Regé, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ich habe da immer so Probleme, aber gut, Regé Jean Page, keine Ahnung. Der hat nach Staffel 1 gesagt, er hört jetzt auf. Also er hatte auch nur für Staffel 1 unterschrieben seinen Vertrag. Und das ist insofern nachvollziehbar, weil er einfach danach total groß geworden ist. Alle haben sich auch immer für ihn interessiert. Er ist auch ein super Schauspieler und er hatte dann ganz viele Möglichkeiten, auch jetzt international Filme und sowas alles zu drehen. Und da sagt ein Schauspieler natürlich, okay, ich habe jetzt hier meine Hauptstoryline gehabt, warum soll ich weiter im Hintergrund rumstehen? Und deshalb hat er dann gleich auch relativ schnell nach Staffel 1 gesagt, dass er nicht zurückkehren wird. Und dann gab es natürlich einen Aufschrei in den Medien. Kannst du dich daran noch dran erinnern?
Ja, also, das ist halt dieser Punkt irgendwie. Was ich auch nachempfinden konnte jetzt nochmal, obwohl ich alles das Wissen hatte, wenn man es aber nochmal schaut, bist du trotzdem so kurz da. Oh nein, jetzt ist es vorbei. Und ich verstehe das auf eine Art und Weise. Und ja, das war ein Riesenaufschrei. Aber
ja.
Aber genau, warum siehst du das als immer also noch ein Problem? Oder meinst du einfach diese Situation?
Ich sehe nicht das Problem, dass er ausgestiegen ist, weil das kann ich akzeptieren, dass er einfach das eine Karriereentscheidung ist, die wir jetzt auch annehmen müssen. Das muss ein Schauspieler für sich entscheiden dürfen. Mein Problem ist, wie Staffel 2 mit ihm umgeht. Also es geht gleich damit los, dass Daphne in Folge 1 einer der ersten Sätze ist irgendwie was und dafür habe ich Mann und Kinder irgendwie Mann und Kind zu Hause gelassen. Okay, geht noch. Aber dann kommen halt immer wieder so nur so kurz zwischendurch Andeutungen. Erst in Folge 4 fällt zum ersten Mal der Name Simon, wo man denkt, okay, im Hintergrund, dann wird mal irgendwie erzählt, er hat geschäftlich zu tun und kann deswegen nicht da sein. Und trotzdem haben wir natürlich Daphne präsent, die jetzt natürlich irgendwie an ihn geknüpft ist. Also ich habe nachgezählt, sie ist in 5 von den 8 Folgen dabei. Oh. Ist also, würde ich sagen, schon noch recht präsent in der Bridgerton-Familie, auch wenn sie jetzt ihre eigene Familie gegründet hat. Und dass Simon dann eben so außerhalb bleibt und immer nur so ein bisschen so nebenbei auf ihn verwiesen wird, hat mich dann insofern gestört, dass es sogar ein bisschen das Glück von den beiden für mich getrübt hat, weil zum Beispiel zu so riesengroßen Veranstaltungen wie der Hochzeit von Anthony und Edwina, da hätte er im Publikum sitzen müssen. Also komm, du kannst mir nicht sagen, dass du der Hochzeit deines Schwagers fernbleibst, weil du irgendwie mit Geschäften oder sonst was zu tun hast.
Ja, vor allem ist es ja auch so ein bisschen diese Entwicklung, die Simon durchgemacht hat mit Daphne am Ende der ersten Staffel. Mm. Also da ist er ja viel weiter auch noch in die Familie integriert worden und jetzt ist eigentlich so, hä?
Und dann haben wir dieses Familienglück, dieses Gartenspiels, wo sie ja ihre Bälle durch die Gegend schießen und ich denke, ja, einer fehlt, aber der gehört doch jetzt auch zur Familie.
Ja.
Und dafür gibt's dann halt zu viele Figuren für mich, die immer wieder auf seine Existenz offscreen verweisen. Wir haben natürlich Daphne, dann haben wir das Baby, wie heißt es, Archie? Orgie. Dass man sieht, okay, das ist also das Produkt seiner Lenden, keine Ahnung. dann haben wir sogar noch seinen alten Freund Will Mondridge drin, den Boxer, der jetzt versucht, seinen Boxclub aufzubauen, seinen Gentleman-Club aufzubauen. Und der war halt so auch eng mit mir an diesen Duke geknüpft, dass es mir jetzt richtig schwerfällt, den sozusagen als eigenständige Figur zu sehen und mich nicht immer zu fragen, aber was ist mit Simon?
Ja.
Das kann sich natürlich noch ändern, wenn er jetzt länger dabei ist und auch noch mehr zu tun bekommt. Aber trotzdem, ja, finde ich es halt schwierig. Da leidet für mich die zweite Staffel so ein bisschen an dieser Leerstelle, die da einfach immer zu spüren ist im Hintergrund. Ich muss ganz ehrlich natürlich auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie man es hätte besser lösen können, weil natürlich haben sie jetzt das Problem, mir ist ein Schauspieler ausgefallen, was macht man jetzt? Sie hätten irgendwie, weiß ich nicht, im Hintergrund unscharf jemanden zeigen können und sagen, das da ist Simon. Sie hätten irgendwelche alten Aufnahmen aus Staffel 1 nehmen können, weiß ich nicht. Oder ihn völlig neu besetzen, das wäre natürlich richtig hart gewesen. Ich glaube, da hätte es einen Aufschrei gegeben. Aber da hätte halt so ein kurzer Gastauftritt irgendwie schon viel, viel Positives der Situation, glaube ich, beigetragen, als das jetzt einfach so ein bisschen tot zu schweigen. Simon ist irgendwo, aber nicht hier. Ja,
da bin ich bei dir.
Na gut, insofern hoffe ich einfach, dass er sich vielleicht noch zu einem Cameo breitschlagen lässt in späteren Staffeln. Mal gucken. Außerdem würde ich gerne noch über eine Sache reden, die mich besonders auch interessiert an Bridgerton, nämlich über den Soundtrack. Ich bin immer sehr begeistert und höre den auch regelmäßig bei der Arbeit, weil der einfach so wunderbar ist. Wenn euch das noch nicht aufgefallen ist, der hat natürlich einen eigenen Soundtrack, die Serie, aber sie verarbeitet auch ganz grandios so moderne Popsongs, Balladen, Lieder zu, ich nenne es mal klassischer Musik, also so vom Streichorchester oder Quartett vorgetragene Lieder, die man, wenn man jetzt zum Beispiel den Austen-Film oder so gesehen hat, dann immer so auf Tanzveranstaltungen hat, also dieses, ja, Instrumente, die es halt damals gab, dass die jetzt aber so völlig moderne Songs, wie zum Beispiel in Staffel 1 Bad Guy von Billie Eilish oder Strange von Celeste, Wildest Dreams von Taylor Swift vortragen. Oder in Staffel 2 ist es sogar noch intensiver, hatte ich das Gefühl, mit Material Girl von Madonna, Stay Away von Nirvana, Diamonds von Rihanna oder Wrecking Ball von Miley Cyrus.
Und das Sign of the Times von Harry Styles.
Ah, stimmt, Entschuldigung, das muss ich hier unterbringen.
Ja.
Und es ist halt so herrlich, wenn du da sitzt und denkst, du kennst diese Melodie irgendwoher. Mhm. Und es passt natürlich trotzdem rein. Also obwohl es natürlich ganz moderne Melodien und Rhythmen sind, spiegelt es dann auch diesen Modernitätsgedanken der Serie irgendwie wieder, dass wir uns zwar im 19. Jahrhundert befinden, aber dann doch so ein bisschen verspielt Richtung Moderne zwinkern.
Ja, genau das, was ich am Anfang auch meinte, was inhaltlich vielleicht so ein paar Punkte schon verbindet, ist auch nochmal da weitergetragen, auch auf die Musik. Ja, dieses Traditionelle mit dem Modernen, ja.
Ja. Deswegen, selbst wenn ihr vielleicht Bridgerton nicht guckt, dann hört zumindest mal in den Soundtrack rein. Das ist wirklich eine große Freude, das mal zu haben.
Die Sounds trenden auch die ganze Zeit irgendwie auf TikTok, kann ich gerne auch sagen. Wildest Dreams wird immer gerne benutzt. Und wenn wir da beim Thema sind, kann ich vielleicht auch noch was zu der Musik
sagen.
Bitte, bitte. Gerne, gerne. Genau, TikTok, wenn sich der ein oder andere darauf bewegt, hat auch mitbekommen, dass es, natürlich gibt es da immer junge Artists, die gerne auch ihre eigene Musik vorstellen, aber da gab es eine super tolle Künstlerin, Abigail Barlow, die ein Bridgerton Musical geschaffen hat, also sich einfach die Gedanken machte, wie würde das als Song klingen, wenn zum Beispiel die Hochzeitsnacht von Daphne und Simon, und das da kamen erst einzelne Songs raus und dann kam sogar ein ganzes Musical raus. Also man konnte die ganze Geschichte auf TikTok verfolgen. Das Album gibt es zu kaufen, überall downzuladen, wie auch immer. Von Abigail Barlow und Emily Bear sind die beiden Musikerinnen dahinter. Und die haben dieses Jahr sogar mit dem Unofficial Bridgerton Musical einen Grammy gewonnen.
Also, das ist so ein bisschen, als würde man als Fanfiction-Schreiber einen Pulitzer-Preis gewinnen, oder?
Genau so. Ich meine, das ist echt einfach nur so ein Fangedanke dahinter gewesen. Also es sind professionelle Musikerinnen, aber es war ein Fangedanke. Es wurde natürlich verbreitet über die App mit Duets, die man da schalten kann. Man konnte dann also zum Beispiel die Rolle von Simon annehmen und mit Daphne singen. Und es sind dann einfach auch wirklich Sequenzen aus der Serie dabei, richtige Zitate. Eloise und Penelope haben meine Favorite-Songs auch auf dem Album. Und dann geht es wirklich um die Geschichte der Figuren. Das Album kann ich also auch sehr empfehlen, neben den Classical Renditions von den Pop-Songs, die wir sowieso auf dem Soundtrack haben.
Ja. Hast du das denn von Anfang an verfolgt, Melle, als sie das so langsam aufgebaut hat? Du bist ja nur Social-Media-Managerin, da hast du das wahrscheinlich im Blick.
Recht bald am Anfang auf jeden Fall mitbekommen. Und dann war es wirklich... Also sie hat irgendwann recht früh mit jetzt weiß ich auch nicht mehr genau, aber ja, I Burn For You angefangen. Auf jeden Fall ist es halt Burn For You, das der Song aus der Hochzeitsnacht, und das ist ein Duett zwischen Daphne und Simon, und dann ist es halt diese Szene, in der er auch sagt, ja, aber I Burn For You, ich brenne für dich, und genau diese Dinge sind halt, und so haben sich dann die Songs auch ergeben, weil Leute in den Kommentaren gesagt haben, aber mach doch einen Song über die Szene, mach doch einen Song über die Szene oder über die Figur, und das wäre doch ein spannender Punkt, und so hat sich das alles entwickelt, und die Artists haben uns auch wirklich mitgenommen auf diesen Weg, also Leute, wir machen jetzt wirklich ein Musical da draus und wir nehmen das gerade auf. Und dann gab es auch schon so ein Fancasting, wen die Leute, aber ich kann jetzt gerade gar keine Namen mehr sagen, aber wen die Leute gerne sehen wollen würden auf der Bühne, um die Figuren zu spielen. Aufgenommen ist das Album eigentlich nur mit dem Gesang von Abigail, und Emily, die ist eine Komponistin, singt einen Song über Penelope, also heißt auch Penelope Featherington der Song. Genau, aber jeden Schritt mitgenommen, und jetzt zum Beispiel auch bei den Nominierungen von den Grammys, als die rauskamen, da waren sie gerade in London beim High Tea und haben sie haben sich aufgenommen, haben das gezeigt, und dadurch, dass es ja erst vor ein paar Tagen passiert ist alles, ist gerade noch sehr viel so Vergleiche, oh, so hat's angefangen und jetzt haben wir den Grammy gewonnen, und wer könnte sich das vorstellen, wie du sagst, halt echt wie mit so einer Fanfiction, so einen der größten Preise einzufahren. Davon haben die beiden auch nicht geträumt, aber ja, ich war von Anfang an dabei, like alle Videos, liebe diese Songs, und man kann den ganzen Weg immer noch verfolgen auf den Kanälen natürlich.
Also wenn ihr TikTok habt, schaut euch das an. Oder ich habe vor ganz kurzem erst davon erfahren. Melle hat mir das nahegelegt und ich habe reingehört und war wirklich völlig begeistert. Es ist richtig, richtig gute Songs und Musik. Könnt ihr das natürlich zum Beispiel auch bei YouTube oder so suchen, wenn ihr nur mal die Musik hören wollt. Das heißt The Unofficial Bridgerton Soundtrack oder so?
Musical.
Bridgerton. Musical, genau. Musical.
Unofficial Bridgerton Musical.
Ja, ja. Und das ist dann wirklich für mich auch faszinierend, wie so eine Serie, die Erfolg hat, dann noch völlig andere Auswüchse annehmen kann, so in der Popkultur und in sozialen Medien, und wie sich das immer fast schon verselbstständigt und weiterentwickelt. Und die Musikerinnen haben natürlich auch das vorher mit Netflix geklärt, dass sie das machen dürfen. Also das ist jetzt zwar unoffiziell, aber trotzdem irgendwie stattgegeben. Also jetzt nicht so, dass sie da irgendwelche Rechte verletzen, was natürlich auch wichtig ist. Und ich sag mal, Netflix und Shonda Rhimes und so, denen ist natürlich das wahrscheinlich recht, dass da andere noch mit völlig anderen Medien auf ihre tolle Serie aufmerksam machen. Insofern, ja, das ist schon faszinierend, wie sowas sich da völlig neu krakenartig ausbreiten kann.
Ja.
Nun sind wir mit Staffel 1 und Staffel 2 jetzt durch, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass Bridgerton zu Ende ist, sondern es gibt diverse Pläne, wie es weitergehen soll. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, wir haben Staffel 3 und 4, die auch schon bestellt sind und ja in Auftrag gegeben wurden quasi. Hast du schon ein bisschen was gehört zu Staffel 3 und 4, Melle, oder lässt du dich da jetzt völlig unvoreingenommen reinziehen?
Ja, das ist dieses, ich will mich nicht ganz spoilern lassen. Also es ist bei uns auf Arbeit natürlich auch schwer. Ich kann mich da sogar ein bisschen so am meisten wahrscheinlich zurückziehen, weil ich nicht Artikel schreibe und nicht direkt an den News dran sitzen muss, wenn ich es umgehen kann. Und jeder hat halt irgendwie so sein Favorite-Ding, wo man sich nicht so spoilern lassen will. Ich habe die Bücher natürlich auch nicht gelesen. Ich könnte jetzt nur Vermutungen anstellen anhand der Bücher, die ja irgendwie auf was ausgerichtet sind. Und wo es natürlich hingeht. Aber wenn du schon irgendwas Näheres weißt?
Ich weiß ein bisschen was, aber es sind auch bisher nur Vermutungen. Also ich würde dich jetzt wahrscheinlich nicht offiziell spoilern, nur so ein bisschen ins Bilde setzen, was gerade bekannt ist. Wir hatten Band 1, der heißt im Deutschen Wie erobert man einen Herzog mit Daphne. Dann kam Band 2, Wie verzaubert man einen Viscount? Keine Ahnung, wie man es im Deutschen ausspricht.
Achso.
Viscount.
Ja. Also Viscount. Im Englischen ist es Viscount. Würde es einfach so belassen.
Ja, lassen wir so. So wie den Duke. Ich glaube, der wird ja im Deutschen auch der Duke genannt oder wird er da der Herzog genannt, ich glaube. Ja, ihr merkt, wir haben das nur auf Englisch geguckt. Schreibt uns und korrigiert uns, wenn ihr da was anderes gehört habt. Jedenfalls haben wir jetzt die ersten zwei Bücher verfilmt. Das war so, wie es auch in der Reihenfolge der Romane war. Ich habe zwar gelesen, dass jetzt im zweiten Band auch stellenweise schon ganz schön was verändert wurde, so wie die Figuren angelegt sind. Zum Beispiel die Edwina ist jetzt viel selbstständiger, die muss jetzt nicht sofort auch einen eigenen Mann finden, damit alle am Ende glücklich sind und sowas alles. Aber grundsätzlich die Story der Geschwisterreihenfolge ist erstmal ähnlich.
Dann wäre jetzt Benedikt dran.
Damit wäre jetzt Benedikt dran. Der dritte Band heißt im Deutschen Wie verführt man einen Lord? Also es zeichnet sich ein Schema ab in der Benennungsreihenfolge. Wie erobert man Herzog? Wie bezaubert man einen Vicomte? Wie verführt man einen Lord? Und wenn das wirklich passiert, dass Benedikt jetzt ins Zentrum rückt, dann wäre das eine Aschenputtel-Geschichte, die uns da erzählt wird. Dass er da eine gewisse Sophie trifft, die irgendwie auch so ein bisschen von ihrer Stiefmutter unterdrückt wird und dann trotzdem irgendwie ja ihm ins Auge fällt. Und das ist insofern spannend, weil ich finde, dass die Figur tatsächlich in den letzten Staffeln auch schon ein bisschen darauf angelegt wurde, dass er immer auch außerhalb seines Standes denken konnte. Also in der ersten Staffel war das die Schneiderin, glaube ich.
Madame Delacroix. Ja.
Genau, mit der er sich eingelassen hat. Und jetzt in der zweiten Staffel gab es da diese Muse, die er bei der Malerei kennengelernt hat, die erst sein Nacktmodell war und dann hat er gemerkt, sie ist auch Malerin und hat sich dann umgekehrt auch ihr zur Verfügung gestellt. Ja. Und obwohl ich jetzt nicht glaube, dass die zwei nochmal groß irgendwie aufgegriffen werden oder da noch eine stärkere Bedeutung haben, ist es halt schon mal so eine Richtungsvorgabe, die mir sagt, okay, sie werden da wahrscheinlich auch in die Aschenputtel-Geschichte gehen und sagen, er ist da nicht, dass er nur nach oben schielt in der Gesellschaft, sondern auch nach unten blickt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie das vierte Buch vorziehen werden. Du hast es vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Das vierte Buch heißt Penelopes pikantes Geheimnis. Und da geht es natürlich um die Geschichte von Colin und Penelope und die Geheimnisse, die sie beide haben. Ich habe nämlich dann auch gelesen, dass anscheinend Colin auch ein paar Geheimnisse hat. Ich weiß noch nicht welche, weil ich habe die Bücher nicht gelesen, nur dass er Geheimnisse hat. Und das halte ich insofern für wahrscheinlicher, weil jetzt einfach die Serie die zwei schon so lange aufgebaut hat und jetzt auch immer mehr, jetzt gerade gegen Ende der zweiten Staffel, in Vordergrund gestellt hat, dass ich denke, die können sich das jetzt nicht leisten, die noch länger rumstehen zu lassen. Und Benedikt kann gerne in der dritten Staffel noch ein bisschen mehr Profil gewinnen, aber das, ja, das müssen sie jetzt sich langsam ranhalten. Zumal ja jetzt Penelopes pikantes Geheimnis, ja. Wie das Buch es nennt, ja auch schon mehreren Leuten bekannt ist. Also Madame Delacroix ist ja ihre Mitverschwörerin jetzt geworden. Und jetzt hat man natürlich den großen Bruch am Ende mit Eloise, die rausgefunden hat, aha, meine beste Freundin hat mich anscheinend reingeritten. Weil denn sie hat ja, wann war das, Ende der ersten Staffel? Weiß ich gar nicht mehr. Also sie hat ja auf jeden Fall etwas veröffentlicht als Lady Whistledown, was Eloise dann auch geschadet hat, dass sie dann negativ in Schlagzeilen war. Sie hat zwar
jetzt in der zweiten Staffel, dass sie mit Theo verbündelt und sich so
genau.
einem anderen Kreis
in unteren Kreisen rumgetragen hat, quasi mit so aufrührerischen Leuten da.
Ja.
Und sie hat manche Entscheidung, sage ich mal, auch aus einer guten Position getroffen, weil sie eigentlich auch ihre Freundin irgendwie schützen wollte oder die ganze Familie, damit da nicht noch ein größerer Skandal passiert. Aber das ist natürlich eine ziemliche Verletzung der Freundschaft jetzt. Und das ist einfach als Erzählung so interessant, dass ich denke, da haben sie jetzt eigentlich für Staffel 3 schon mehrere Handlungsstränge, die sie in diesem Zusammenhang aufgreifen können bei Penelope. Also einerseits ihre Liebe zu Colin und andererseits die Freundschaft zu Eloise. Und also es müsste ich schon sehr wundern, wenn sie jetzt doch erst Benedict sich aussuchen.
Also es würde ja auch wirklich gar keinen Sinn machen, wenn man jetzt sagt, Penelopes Geschichte rückt total in den Hintergrund von der Staffel, weil Eloise es einfach schon weiß. Also
ja.
Das würde man ja nicht hinkriegen. Ich denke auch, dass es da so ein bisschen gemischt wird, vor allem wenn wir jetzt nur von 4 Staffeln wissen und es ja 8 Bücher sind. Gut, die Jungen haben wir noch gar nicht so richtig mitbekommen, die jüngeren Geschwister, aber ich denke auch, es wird ein bisschen vielleicht zweigeteilt werden. Vor allem habe ich auch ein bisschen drauf geachtet und da komme ich aber nicht wirklich weiter. Am Ende der ersten Staffel sieht man nämlich am Ende eine Biene rausfliegen aus dem Fenster.
Mhm.
Und ob das nicht so
ein Vorschein. Das war ja schon der Verweis. Ja,
genau.
Ja.
Und deswegen habe ich bei der zweiten Staffel extra nochmal drauf geachtet. Aber es gibt halt das Ende und das ist Penelope, die als Penelope einen Text schreibt. Also man hört ihre Stimme und nicht Lady Whistledowns Stimme.
Bevor dann Julie Andrews Stimme wieder zurückkommt, diese alte Dame, die ihm eigentlich drüber gelegt wird, ja, das ist eigentlich schon ein ziemlich guter Hinweis, da hast du recht.
Aber dann gibt's halt diesen fast Post-Credit-Scene-Ding nochmal, wo wir ja erfahren, dass Kate und Anthony geheiratet haben und die spielen halt nochmal dieses Crockett-Spiel zusammen. Da passiert aber wirklich nichts mehr, weil in dieser Einstellung in der ersten Staffel war halt diese Biene zu sehen, die aus dem Fenster fliegt, während Simon und Daphne, glaube ich, im Bett liegen. Aber da ist einfach nichts, sondern es gibt nur einen Zoom auf die Gesichter der beiden, wie sie sich küssen. Deswegen habe ich meinen Fokus so ein bisschen auf diesen Teil vorher gelegt, dass Penelope redet, aber dann auf einmal wieder zu Lady Whistledown wird. Und dass das wirklich der Auslöser sein muss für Staffel 3. So.
Das ist mir witzigerweise auch aufgefallen, dass sie jetzt diesmal wirklich mit dem Liebespaar der Staffel geendet haben. Weil das war mir ein bisschen negativ am Ende der letzten, also in der ersten Staffel aufgefallen, dass das Daphnes und Simons Geschichte war. Aber die allerletzte Szene war die, wo wir dann auf einmal Penelope als Lady Whistledown enthüllt haben in ihrer Kutsche.
Ja, stimmt, ja.
Und das war dann halt so ein bisschen klar als Cliffhanger irgendwie auch aufgezogen, um zu sagen, ha, das ist jetzt die Person, macht damit, was ihr wollt. Und hat halt so ein bisschen Fokus von der eigentlichen Liebesgeschichte weggenommen. Deshalb vermute ich einfach, dass sie jetzt in der zweiten Staffel die Entscheidung getroffen haben, wir wollen noch mal zeigen, das war es übrigens jetzt. Könnt ihr euch damit zufrieden
geben? Aber dann passt das ja vielleicht so, weil dann ist es ja auch wie so ein Anhängsel noch gewesen. Ich hatte das gerade falsch abgespeichert, aber dann bin ich dabei. Ja. Es ist Fokus vollkommen auf Penelope als Lady Whistledown.
Außerdem hat der Showrunner Chris Van Dusen auch schon in einem Interview gesagt, er freut sich schon sehr, endlich die Geschichte von Colin und Penelope zu erzählen. Das kann natürlich auch bedeuten, er erzählt zuerst in Staffel 4, aber es ist schon auffällig, dass er sich da anscheinend sehr darauf vorbereitet.
Ich bin sehr gespannt, aber es wird wahrscheinlich sehr viel Herzschmerz mit sich bringen.
Ja, schauen wir mal.
Verdient auch ein bisschen. Ich meine, Penelope hat sich da echt irgendwie selbst reingeritten, aber...
Ja. Wenn ihr euch generell für die Bücher und die Handlung da draußen interessiert und ein bisschen mehr wissen wollt, ich habe auch einen Artikel geschrieben, auf den ich immer wieder selbst gern zurückgreife, wo ich die einzelnen Bücher kurz zusammenfasse, was so grob die Handlung ist, dass man eine Vorstellung hat, welche Geschwister wann kommen. Den lege ich euch auch gerne nochmal in die Shownotes. Ich könnte jetzt nochmal ganz kurz abreißen, was nach Buch 4 oder Staffel 4 passiert ist, sei denn, du findest das zu spoilerig, Melanie. Willst du das
wissen? Nee, mach ruhig, ja.
Also der fünfte Band In Liebe Eloise, kannst du dir sicherlich denken, wer da in den Fokus rückt. Finde ich sehr spannend, weil sie da eine Figur kennenlernt, die wir auch schon kennen aus Staffel 1, nämlich einen gewissen Witwer namens Philip Crane.
Oh, und der, das ist mit Marina Tom?
Der, nee, Philip genau,
doch, ja.
Doch, doch, das ist ja richtig. Ja. Das ist der Mann, den Marina Thompson, die Schwangere, geheiratet hat in Staffel 1, um der Schande zu entgehen. Die war ja eigentlich mit dessen Bruder zusammen und hat dessen Kind ausgetragen. Und der hat sie dann sozusagen als Ehrenmann geheiratet. Mal gucken, ob sie das heißt, dass sie Marina umbringen
werden
und dann er später da zurückkommt. Es ist natürlich alles nur Spekulation, weil sie können die Bücher natürlich auch völlig verändern. Ja. Also das muss nicht heißen, dass sie sich daran halten. Aber fand ich auf jeden Fall einen interessanten Bogen, der da geschlagen werden könnte. Zumal wir jetzt in Staffel 2 ihn ja auch nochmal kurz wiedergesehen haben. Also sie haben uns diese Figuren irgendwie präsent gehalten, wo ich zwischendurch dachte, okay, ist das jetzt nur für einen Colin-Abschluss oder werden die nochmal wichtig? Mhm. Und ja, mal gucken, was dann Eloise mit einem Witwer, der schon zwei Kinder hat, anstellen würde oder auch nicht anstellen würde mit ihrer Eigenständigkeit.
Ja, aber schade, dass Theo dann wahrscheinlich weg vom Fenster ist.
Ist ja vielleicht auch noch ein bisschen hin mit zwei Staffeln, die ja noch dazwischen liegen. Die, ich meine, wenn wir uns Anthony oder Benedict angucken, die hatten ja zwischendurch auch noch ein paar andere Leute.
Ja. Das stimmt wohl.
Das sechste Buch, also potenziell die sechste Staffel. Shonda Rhimes hat übrigens gesagt, sie würde gerne 8 Staffeln machen. Also wenn das so weitergeht, dann wäre das auf jeden Fall buchgebunden möglich. Das sechste Buch heißt Ein hinreißend verruchter Gentleman. Ich muss über diese Titel immer grinsen. Und dreht sich um Francesca, also die Bridgerton-Tochter, die wir noch gar nicht so sehr kennen. Und ja, die kommt mit einem, oder die trifft auf einen Frauenheld, dessen Cousin sie ehelichen soll. Was wir jetzt damit anfangen, ja, können wir dann mal sehen. Man kann sich ja sicherlich denken, dass sie wahrscheinlich dann nicht den Cousin ehelichte. Das siebte Buch heißt Mitternachtsdiamanten und dreht sich um Hyacinth, also das jüngste Bridgerton-Kind, die Kleine, obwohl die in der ersten Staffel noch größer war als ihr Bruder. Inzwischen hat der Bruder auch so einen kleinen Wachstumsschub eingelegt, aber genau. Und sie übersetzt ein Familientagebuch für einen Mann, der sie furchtbar anstrengend findet.
Aha.
Ich glaube, das sagt auch schon alles, was da passieren wird. Und das letzte, achte Buch heißt Hochzeitsglocken für Lady Lucy. Und da haben wir dann natürlich den letzten noch verbleibenden Gregory Bridgerton-Spross, der ja in eine Dame verliebt ist namens Hermione, also Hermine, und versucht, sie zu erobern. Sie hat nicht so Interesse an ihm, aber er bekommt dann Hilfe von deren bester Freundin Lucy, um vielleicht sein Ziel zu erreichen. Aber nun heißt der Titel des Buches Hochzeitsglocke für Lady Lucy. Also vielleicht passieren da auch noch andere Sachen.
Aber interessant, dass sie dann da tauschen, weil A, B, C, D, E, F, G, H. Und sie machen H, G.
Ach so, G, H.
Aber, ja, aber die Hyacinth zuerst und dann Gregory.
Aber ich meine, wir haben ja auch mit Daphne angefangen und die war die vierte. Also das heißt ja nicht, dass die der alphabetischen Reihenfolge nach verheiratet werden.
Vergiss, was ich gesagt habe. Wir nehmen das nachmittags nach einem langen Tag auf. Ich bin durch.
Aber ist eigentlich ein guter Punkt, ja. So kann man sich das dann doch nicht so einfach merken, dass die da einfach an der Hand absehbar sind. Nur die Geburtsreihenfolge ist da wichtig, genau.
Und wir haben ja auch Penelope zwischendrin. Also
genau, genau.
Ist Colin
nicht mal im Titel, aber ja. Das sind also die 8 potenziellen Staffeln, die uns noch erwarten könnten. Mal gucken, was da noch so passiert, ob der Erfolg weiter andauert. Ich fände es auf jeden Fall schön. Bridgerton ist aber nicht nur auf diese eine Bridgerton-Serie fokussiert, sondern hat mittlerweile auch schon ein Spin-off angekündigt. Also eine Auskopplung einer Figur als Miniserie, die auch bei Netflix erzählt werden soll. Und diese Figur ist Queen Charlotte. Da kam jetzt letzte Woche, gerade erst die Meldung, dass da jemand besetzt wurde. Und daran können wir dann auch gleich ablesen, dass es ein Prequel quasi sein wird, also eine vorgelagerte Geschichte von der Jugend dieser schwarzen Königin. Die wird nämlich quasi zwangsverheiratet mit dem König und muss sich dann da so ein bisschen zurechtfinden, was ich bisher so von der Handlung gelesen habe im Königshaus. Hat mit der Königin Mutter viel zu tun. Mhm. Der König soll wohl recht unberechenbar sein, aber ich nehme mal an, dass da eine Liebesgeschichte dann zwischen ihr und König George erzählt wird, weil wenn wir jetzt vor der Situation stehen, dass die beiden offenbar glücklich verheiratet waren, dann muss das ja irgendwie dahin kommen. Aber ja, finde ich auf jeden Fall spannend, dass im Prinzip ja jetzt der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Diversität, die in der Serie so vorhanden ist, dann da den Grundstein legt, dass wir wissen, wie das alles zustande kam. Und ja, da freue ich mich eigentlich auch schon sehr drauf. Ist das was du dir ansehen wirst, Melle?
Bestimmt. Also ich glaube, auf jeden Fall erstmal ansehen, aber ich denke auch, dass es echt ganz cool werden kann, vor allem wenn man auch, man weiß zwar jetzt, dass es bestimmt problematisch wird in der Serie oder viele große Probleme angesprochen werden, aber wir aktuell ja eher den Stand haben, dass sie eine sehr liebevolle, sehr enge Bindung haben. Also kann man ja schon mal auf ein Happy End hoffen.
Ja. Und witzig ist dann natürlich, dass man auch viele Figuren sehen wird, die dann einfach in Jung besetzt werden. Beziehungsweise, wir wissen jetzt schon, dass die Bridgerton-Mutter, Lady Danbury, und auch die Königin aus der Hauptserie zurückkommen. Wahrscheinlich nehme ich mal an, wie so eine Rahmenhandlung zu schaffen, dass wir wissen, das sind die Figuren. Gleichzeitig springen wir aber auch zurück und haben die dann jeweils in Jungform besetzt. Und Brimsley, ihre rechte Hand, dieser Butler, der immer so ein bisschen rumscharwenzelt, der ist auf jeden Fall auch eine wichtige Figur, die da auftauchen wird. Also, ja, bin ich sehr gespannt, was sie daraus machen. So viel also dazu zum weiteren Bridgerton-Kosmos, der uns noch erwartet. Damit würde ich diesen Teil jetzt einfach mal abschließen und sagen, jetzt haben wir alle Bridgerton geguckt. Jetzt ist es natürlich, jetzt brauchen wir vielleicht Nachschub, aber haben keinen. Und deshalb wollte ich dich mal fragen, Melle, hast du irgendwelche Serien im Kopf oder Filme, wo du sagst, das ist so der ideale Ersatz, wenn man jetzt ein bisschen Bridgerton-Nachschub braucht?
Finde ich echt schwer. Was so wirklich tatsächlich ähnlich ist, ist mir irgendwie nichts direkt eingefallen. Hast du was,
Hm,
was du
oder?
meinst, was so wirklich ähnlich ist?
Ich glaube ähnlich, also das Format ist schon recht einzigartig, gerade diese moderne Erzählung in dieser Zeit. Ich habe selbst nie Gossip Girl gesehen, aber ich meine, das bietet sich natürlich an, zu sagen, wir
Stimmt
gucken
eigentlich.
jetzt Gossip Girl, weil das ist zwar ja an der High Society auch, aber an der Upper West Side, ich weiß es nicht, in New York auf
Ja.
jeden Fall angesiedelt, auch eine anonyme Klatschbase, die da Gerüchte streut, also schon sehr ähnlich.
Vor
Ich
allem
meine,
kannst du
da.
dir da auch schon zwei Versionen von ansehen, die Original
Genau.
Gossip Girl und die Neuauflage.
Genau, und die gibt es beide bei Amazon und RTL Plus, wenn ihr da mal reinschauen wollt, ob das was für euch ist. Ansonsten ist mir noch eingefallen, ist natürlich ein bisschen weiter weg, Downton Abbey, ein Jahrhundert später, aber natürlich auch so ein bisschen, also würde ich so mit den warmen Gefühlen auf einer Stufe bei mir vergleichen, dass ich sage, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, das zu gucken, und diese Herren-Diener-Beziehung, die da aufgemacht wird, ist einfach auch sehr, sehr schön, und auch Englisch natürlich, auch britisch. Das könnt ihr bei Netflix und RTL Plus aktuell streamen. Und was mir noch eingefallen ist, da habe ich bisher aber auch nur den Piloten gesehen, ist The Great. Das ist eine Serie über die Kaiserin Katharina die Große. Auch so eine bisschen Verbindung von modern und traditioneller Erzählung mit Elle Fanning und Nicholas Hoult in den Hauptrollen. Und das ist, würde ich vor allem vom Tonfall her da in die gleiche Ecke stellen, zu sagen, da wird sehr grell und bunt eine Zeit aufgearbeitet, die wahrscheinlich damals viel gediegener war.
Ja, davon habe ich auch schon einiges gehört. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber das wollte ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen.
Und ansonsten wäre, würde ich generell sagen, natürlich alles Jane Austen-mäßige kann man sich auch im Bridgerton-Zusammenhang gut angucken. Ich würde da vor allem die Emma-Verfilmungen, zwei Emma-Verfilmungen rausstellen, die ich schon sehr ähnlich finde, weil es da auch so viel um Verkuppeln und Gerüchte und sowas alles gibt. Einmal die BBC Miniserie von 2009 mit Romola Garai, die finde ich sehr schön. Das ist, glaube ich, meine fast liebste, ja, Emma-Verfilmung. Die gibt's bei Apple TV und Maxdome. Und dann gibt es den Emma-Film, der, glaube ich, vor 2 Jahren jetzt kam, mit Anya Taylor-Joy. Den finde ich auch sehr gelungen. Und der hat auch so ein bisschen moderneren Tonfall, und das fand ich auch sehr ansprechend. Ich glaube, den gibt es gerade bei Sky. Da habt ihr also diverse Anknüpfungspunkte, wenn ihr jetzt ein bisschen Bridgerton-Ersatz braucht. Und damit ja, kommen wir zum Schluss, aber haben, wie ich finde, noch ein bisschen Zeit, auch vielleicht noch über andere Streaming-Sachen zu reden. Deshalb ja, eröffne ich mal die Leuchtfeuer im Streamgestöber, wie wir das immer gerne nennen, und frage dich, Melle, gibt es etwas, was du gerade streamst und noch weiterempfehlen möchtest?
Also ich bin schon durch, aber ich kann auf jeden Fall Derry Girls auch bei Netflix empfehlen. Ist eine Serie über eine Gruppe von, also es ist eine Mädchengruppe und es ist ein English Guy dabei, weil die Mädels kommen alle aus Nordirland in den 90er Jahren und vor allem spielt dort Nicola Coughlan, die Penelope in Bridgerton spielt, mit.
Perfekt.
Genau, und in UK startet jetzt auch in ein paar Tagen die dritte Staffel. Da steht noch nicht fest, wann die auf Netflix landet. Aber das heißt, man kann sich da auch noch freuen auf eine weitere, aber leider finale Staffel.
Mhm. Wo kann man das aktuell streamen, hast du gesagt?
Netflix, die ersten Netflix. Beiden Staffeln.
Ja, ja.
Genau, das ist so Comedy. Natürlich, es spielt in Nordirland in den 90er Jahren. Also es hat auch ein bisschen die gesellschaftlichen und politischen Einflüsse der Zeit werden da aufgegriffen, aber ist sehr witzig. Kann ich sehr empfehlen. Derry Girls.
Sehr schön. Und mit Bridgerton-Darstellerin ist natürlich auch super, weil die Darstellerin kannte ich vorher auch gar nicht. Und das ist natürlich spannend, dann da ein bisschen den Stars noch hinterher zu forschen, was die vorher so gemacht haben. Sehr schön. Ich habe als Streaming-Tipp mitgebracht Slow Horses. Das ist eine Apple TV Plus-Serie, die jetzt gerade erst gestartet ist vorletzte Woche. Und das Witzige ist, wir haben mit Max da schon in unserer Monatsvorschau drüber geredet, wo wir euch alle Serien so vorstellen, die jetzt im April kommen. Und da hatte ich noch keine Zeit gehabt, da reinzuschauen. Inzwischen habe ich die ersten drei Folgen gesehen. Das wird jetzt wöchentlich ausgestrahlt und bin völlig begeistert. Das ist so ein Krimi-Thriller-Format, so ein bisschen. Es geht um so ein paar Außenseiter-Agenten, die aufs Abstellgleis geschoben wurden und eigentlich nur rumdümpeln und ihre Zeit jetzt absitzen als Bürokraten, weil sie einfach ausgesondert wurden vom Dienst. Aber natürlich, die Serie würde jetzt nicht existieren, um irgendwelche Bürokraten zu zeigen, sondern die kriegen dann noch einen eigenen Fall und dann wird es wurde so spannend, schon der Anfang ist so spannend, dass ich da reingesogen wurde, wie da einer einen potenziellen Terroristen verfolgt, das dann eine völlig andere Richtung einschlägt, kann ich sehr ans Herz legen und vor allem Gary Oldman ist auch großartig, der spielt den Chef, den grummeligen Chef dieser Truppe, der eigentlich überhaupt keinen Bock hat auf Arbeiten, aber dann doch irgendwie natürlich das Richtige vielleicht tun will. Und ja, wenn euch sowas auch interessiert, mal ein bisschen was Spannenderes, wenn ihr jetzt Bridgerton erstmal genug Romantik hattet, dann kann ich das auch allen sehr ans Herz legen. Slow Horses bei Apple TV Plus. Läuft aktuell. Ja, und damit sind wir dann wirklich am Ende angekommen und ich spreche natürlich wie immer ein großes Dankeschön aus an euch, unsere Fans und HörerInnen. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich und wenn ihr uns besonders unterstützen wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast. Das könnt ihr bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, wo auch immer ihr gerade eure Podcasts konsumiert. Da könnt ihr gerne die Benachrichtigungen für die neuen Folgen aktivieren. Hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar, zum Beispiel bei iTunes oder Podcast Addict. Man kann jetzt neuerdings bei Spotify auch Sterne vergeben. Da könnt ihr uns, wenn ihr uns 5 Sterne gebt, richtig helfen. Und wenn ihr Kritik, Verbesserungswünsche, irgendwas habt, dann schickt das gerne an podcast@moviepilot.de oder folgt uns einfach auf Twitter unter streamgestoeber, um dann immer mit Tweets informiert zu werden, wenn eine neue Folge da ist. Es sei denn, ihr macht euch einfach in Erinnerung oder habt die schon im Kopf, dass Mittwoch um 5 Uhr morgens immer der Termin ist, wo unsere neuen Folgen rauskommen. Melle, wenn Leute dich noch gerne als Social Media Managerin weiterverfolgen wollen, wo würden sie das tun?
Natürlich erreicht ihr mich oder das Team am besten über die Moviepilot-Kanäle, also überall einfach @moviepilot. Oder moviepilot.de, aber es ploppt dann meistens direkt auf den bekannten Plattformen. Ich selbst treibe mich ja meistens bei Instagram rum. Da Melle Pelle Apfelkorn. Wie ihr gemerkt habt, ich werde meistens eigentlich nur Melle genannt. Esther hat das ja auch schon so übernommen.
Woher kommt denn dieser wunderschöne Name, Melle Pelle Apfelkorn?
Das ist tatsächlich, also ich finde es immer interessant, mein Patensohn zum Beispiel, der Vater ist italienisch und Mele sind ja auch Äpfel und dann passt es ja Melle Pelle Apfelkorn. Mhm. Das kommt von meinem Onkel, der hat mich früher immer so genannt. Lebt leider nicht mehr, aber es ist ein Spitzname, der in meiner Familie immer so, also ich wurde in der Familie immer Melle genannt. Und so sind dann auch klassisch die Instagram und was weiß ich wo Tags entstanden, die Namen im Internet. Gerne immer Melle Pelle Apfelkorn.
Sehr schön. Ja, süße Geschichte. Ja, mich findet ihr wie immer als Straw-Star bei Twitter und Instagram oder als Straw-Star oder Esther Stroh bei Moviepilot zu lesen. Wenn ihr jetzt Lust habt, noch weitere Folgen zu hören, kann ich euch außerdem ans Herz legen, zum Beispiel die Grey's Anatomy-Folge, die wir mit Mella aufgenommen haben. Da müsst ihr ganz schön weit zurückscrollen. Glaube ich, das ist schon eine Weile her. Oder ihr sucht einfach Streamgestöber plus Grey's Anatomy und dann findet ihr die schon mit dem Podcast. Gerne natürlich könnt ihr auch immer in die Monatsvorschau nochmal reinschauen, was denn überhaupt jetzt für Serien alle laufen. Das ist immer ein ganz guter Überblick. Wir haben auch schon eine Folge aufgenommen zu einer potenziellen Harry Potter Serie und was die beinhalten könnte oder sollte. Auch ein schönes Thema. Und vor allem fällt mir das auch ein, weil ich mit Melle letzte Woche einen Podcast bei Filmstart zu Gast war, in dem Podcast Leinwandliebe. Und da haben wir über den neuen fantastischen Tierwesenfilm Dumbledores Geheimnisse gesprochen. Also, wenn euch das interessiert, dann springt auch gerne mal zu unseren Kollegen rüber. Insofern, ja, ich glaube, jetzt habt ihr genug für die Ohren und wir hören besser auf. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß an Bridgerton wie wir und fiebert den neuen Staffeln entgegen. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, macht's gut und streamt was Schönes. Tschüss.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.